ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Die haben teilweise noch zwei Leute auf dem ganzen Flügel, was dazu führt, dass die Häftlinge zu zweit auf 8 Quadratmetern im Schnitt 23 Stunden am Tag eingesperrt sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus London mit Annette Dittert.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Brössel. Großbritannien hat eine Gefängniskrise. Weil Haftanstalten hoffnungslos überfüllt sind, muss die Regierung Straftäter vorzeitig entlassen. 5.000 bis Ende Oktober. Wie konnte es so weit kommen? Was passiert mit den Häftlingen, die jetzt buchstäblich vor die Tür gesetzt werden? Bekommen sie die Unterstützung, die sie brauchen? Annette, du hast dazu recherchiert, einen Weltspiegelbeitrag gemacht und wir wollen noch mal ein wenig die Hintergründe beleuchten und auch schildern, wie du überhaupt drehen konntest. Denn die Recherche war ja gar nicht so einfach.
Nee, das war in der Tat nicht einfach, weil wir versucht haben zu gucken, was passiert eigentlich mit den Häftlingen, wenn die rausgelassen werden. Und ja, die zu finden, das war eine Aufgabe.
Das erzählst du uns gleich, ich bin sehr gespannt. Ich würde allerdings gerne anfangen mit dem Thema deutsch-britisches Verteidigungsabkommen. Das ist in dieser Woche unterzeichnet worden, feierlich, zwischen beiden Ministern. Boris Pistorius ist hierher nach London gekommen. Jetzt muss man sagen, dieses Abkommen, das klingt alles so ein bisschen nerdig. Die Verteidigungsminister aus beiden Ländern haben da zahlreiche Projekte vereinbart, bei denen die beiden Staaten zusammenarbeiten sollen. Vielleicht fangen wir aber nochmal an, um die Bedeutung auch so ein bisschen zu unterstreichen bei diesem größeren Bild. Deutschland und Großbritannien vereinbaren eine Zusammenarbeit bei der Rüstung und Verteidigung. Da muss man sich ja fragen, Moment mal, war da nicht was? Brexit, Austritt aus der EU, jetzt alles bilateral, ein Abkommen nach dem Brexit. Annette, du hast dir das gestern angeschaut, du hast dir das aus der Nähe angeschaut.
Ja, das war interessant.
Was soll das?
Ja, also erstmal war es total interessant zu sehen, wie gut sich Boris Pistorius und der neue britische Verteidigungsminister John Healey offensichtlich verstehen. Also die Stimmung zwischen den beiden war richtig gut. Das hatten wir ja auch viele, viele Jahre hier nicht mehr, dass es solche ja entspannten und freundschaftlichen fast gemeinsamen Pressekonferenzen gibt. Und darüber hinaus war das schon ein wichtiges historisches, sagte der John Healey, der britische Verteidigungsminister, Abkommen. Das ist nämlich wirklich das erste Mal, nicht nur nach dem Brexit, aber auch eben seit 2010, wo es schon mal ein Abkommen gab, ein Verteidigungsabkommen mit den Franzosen. Das erste Mal, dass die Briten ein bilaterales Verteidigungsabkommen mit einem europäischen Land eingehen und da eben auch schon ganz konkrete Dinge verabreden, wie man in Zukunft die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gemeinsam machen will. Und das Ganze ist natürlich einerseits vom Hintergrund des Ukraine-Angriffskriegs, also dass man eben einfach weiß, man muss jetzt mehr investieren, zumal ja Trump möglicherweise vor der Tür steht, geschehen. Und dazu haben die auch einiges gesagt. Aber das ist schon interessant zu sehen, wie stark da eine zukünftige Zusammenarbeit verankert wird. Gab auch ein paar konkrete Projekte. Und das ist eben wirklich nicht nur ein neuer Ton, sondern da ist eben auch in der Sache einiges, was da in der Zukunft zu einer wesentlich engeren Kooperation führen wird.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, das war einfach in diesem Bereich sich zu einigen. Man hat damit angefangen. Es ist ja eigentlich auch total schnell durchgezogen worden.
Ja, irre schnell. 3 Monate. Also die haben ja erst im Juli die Wahl gewonnen, die Labour-Partei. Keir Starmer hatte das allerdings schon im Juli direkt angekündigt, dass er das als erstes machen will. Und das ist auch, und das muss man glaube ich auch in dem Zusammenhang sehen, Teil dieses Resets, den er mit der EU machen will. Er will ja nach wie vor den Brexit nicht rückabwickeln und will auch nicht in den Binnenmarkt wieder eintreten, auch nicht in die Zollunion. Aber dieses Thema Verteidigung ist natürlich eins, was ja auch innenpolitisch völlig unumstritten ist, dass man in diesen Zeiten enger mit den Europäern zusammenarbeiten will. Und deswegen habe ich so den Eindruck, und so ähnlich sehen das auch die allermeisten Kommentatoren hier, dass er eben damit jetzt anfängt, weil das unumstritten ist hier im Land. Da gibt es nicht wieder die große Brexit-Diskussion, sondern das ist klar. Und sich dann von da aus eben insgesamt wieder näher an die EU ranrobben will. Es soll ja auch im Anfang nächsten Jahres dann einen richtigen bilateralen Vertrag geben, einen völkerrechtlich bilateral bindenden Vertrag mit Deutschland, der dieses militärische Abkommen, was gestern vorgestellt wurde, eben nochmal in einen größeren Kontext steht, wo es dann auch um Migration, um Energie geht. Also das ist eigentlich der erste Schritt hin zu Deutschland, eine viel engere Beziehung zu Deutschland Und aber auch, und das ist, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass es geht nicht darum, mit einem bilateralen Abkommen jetzt die EU zu unterlaufen, was die Tories ja immer versucht haben, sondern das soll nur der erste Schritt sein für eine Wiederannäherung an die EU. Also das war eigentlich insgesamt gestern, fand ich, ein echt interessanter und wichtiger erster Schritt in diese Richtung von den Briten, eben auch weg aus dieser Brexit-Zeit.
Ja, vielleicht ist es doch mal wertvoll, einmal so ein bisschen die Details anzudeuten, um auch irgendwie deutlich zu machen, das fand ich so, dass das sehr konkret ist und dass das auch viele Sachen sind, die wirklich nur Deutschland und Großbritannien betreffen, immer offen für andere auch, aber beispielsweise, dass Seefernaufklärer der Marine in Schottland landen und starten dürfen, um dann über dem Nordatlantik aufzuklären für die NATO, das ist ja schon was Besonderes. Zusammenarbeit Rheinmetall, die jetzt also Kanonenpanzerrohre, ich nenne das mal so, ich hoffe, jeder versteht, was gemeint ist.
Ich habe das auch nicht ganz, ich bin keine Expertin da, aber auf jeden Fall wird da irgendwas aus Stahl produziert.
Genau, große Rohre, die echt wichtig und ich glaube auch technologisch gar nicht so unanspruchsvoll sind. Die sollen in Großbritannien gebaut werden. Das ist ein Investment von Rheinmetall, 400 Arbeitsplätze. Da freuen sich natürlich auch diese Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen, Investment ins Land zu bekommen. Das geht über Heereszusammenarbeit an der Ostflanke der NATO, Baltikum, weiter und. Diese Details, die machen das ja so lebendig, so greifbar. Und die Frage stellt sich dann natürlich auch so ein bisschen, Annette, wie siehst du das? An wen ist das ein Signal? Ist das für die USA, das hast du eben schon angedeutet, und Russland natürlich auch, ne?
Klar, also ich meine, das geht natürlich auch darum zu sagen, dass man jetzt die europäische Verteidigungspolitik stärker koordiniert und dass man da eben auch stärker zusammenarbeiten will. Wobei das, was Sie gestern konkret angedeutet haben oder vorgestellt haben, das ist natürlich noch nicht wirklich viel. Also eine so eine Fabrik von Rheinmetall in Großbritannien und deutsche Fernaufklärer, die hier mal landen dürfen, well. Was das eigentlich Wichtige, glaube ich, daran ist, ist, dass in diesem Abkommen ein ganz neues, ich sag mal, institutional framework, sagt man hier immer, also ein ganz neuer institutioneller Rahmen der Zusammenarbeit aufgezeigt wird. Also gibt, glaube ich, 5 Arbeitsgruppen, die demnächst eben sowas wie verteidigungspolitischen Dialog führen wollen. Das heißt, man hat vereinbart, dass man sich auch auf niedrigerer und mittlerer Ebene regelmäßig treffen wird und da regelmäßig überlegen wird, wie man kooperiert. Und das wieder, das war ja alles von den Tories nach dem Brexit zerstört worden, dieser institutionelle Rahmen, wie man überhaupt mit EU und den europäischen Ländern kommuniziert. Da gab es ja gar nichts mehr.
Wie eine Normalisierung
genau.
der Beziehungen, oder?
Und das war, das ist eine Normalisierung der Beziehungen und das fand ich eigentlich das Interessanteste. Und aus diesen Arbeitsgruppen, die dann eben regelmäßig tagen werden, da werden sich dann natürlich auch noch viel mehr konkrete Sachen ergeben, hoffen die beiden Verteidigungsminister.
Eine Frage gestern im Raum war ja, ist das jetzt der Schritt, der die NATO, das Verteidigungsbündnis, Trump-proof macht?
Ja, schön wär's. Wenn das so schnell ginge und so
ist
einfach
deine Einordnung?
Wäre. Natürlich leider nicht. Ne? Also das dauert ja auch alles. Also auch diese Fabrik, die eben jetzt Rheinmetall hier bauen wird, die ist angekündigt für 2027. Also wenn Trump ja vorhat, die globale Weltordnung zu zerstören, dann ist das ein bisschen spät. Also das ist alles im Grunde, wenn man es jetzt mal von der Warte aus betrachtet, too little too late.
Ja.
Aber es ist besser als nichts und es ist eben ein klarer Schritt, dass die Briten in Europa wieder mitspielen wollen.
Ja. Kann man was darüber sagen, ob das ja auch ein Signal Richtung Putin ist? Ist das eine Stärkung der NATO?
Es ist erstmal eine Stärkung der europäischen Verteidigung, die ja auch Teil der NATO ist. Ich denke, dass Putin das mit einem Achselzucken kommentiert haben wird. Das Ganze niedlich wird der. Also wie gesagt, das ist erstmal nicht so viel, dass das wirklich entscheidend irgendetwas verändert.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. Und ich denke, man sollte erstmal froh sein, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt bei den Briten, dass sie wieder mit Europa zusammenarbeiten wollen und müssen.
So eine Frage, die dabei ja immer mitklingt, eben hast du es auch schon angedeutet, aber vielleicht doch noch einmal explizit danach gefragt. Diese Regierung ist ja ein bisschen was über 100 Tage im Amt und man fragt sich immer, wie machen die das denn? Ist das jetzt schon irgendwie ganz gut gelaufen? Sie werden fürchterlich verprügelt. Es steht ja jetzt auch bald ein Budget an, also der Haushaltsplan. Wahrscheinlich fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Presse fällt jetzt schon über die her. Wenn man so die Bilanz zieht und sich fragt, Labour, die erreichen doch eigentlich schon einiges. Das ist ein Baustein von vielen Punkten. Wie ist denn da so deine Einordnung?
Also die ersten 100 Tage, muss man sagen, waren ein ziemliches Desaster in der Öffentlichkeitswirkung. Das hat teilweise Labour selbst verschuldet. Die haben einfach jede Menge politischer Fehler gemacht, so sehe ich das. Also zum Beispiel dieses Frockgate, also dass sie eben Spenden angenommen haben, nachdem sie den Wahlkampf als irgendwie die Antikorruptionspartei geführt haben. Nun muss man dazu sagen, diese Spenden, die es da gab, die waren nicht illegal, die waren offiziell registriert. Da hatte die Presse das auch. Also das war eigentlich überhaupt nichts im Vergleich zu der Korruption, die wir von den Tories vorher gesehen haben. Aber das kann man nicht bringen, wenn man eben selber als der Mann mit der weißen Weste vorher aufgetaucht hat. Das war einfach dumm politisch. Und dann dadurch, dass eben dieser Haushalt jetzt erst nächste Woche kommt und eben 3 Monate nicht klar war, in welche Richtung wollen die eigentlich gehen. Dadurch hat Labour so ein riesiges Vakuum gelassen, in das dann die britische Presse, auch die, die nicht traditionell feindselig gegenüber Labour ist, reingestoßen ist mit lauter Pseudoskandalen und eben groß aufgeblasenen Negativgeschichten. Das sind die halt so gewöhnt hier. Das ist auch teilweise echt fauler Journalismus. Ich finde, dass die insgesamt, die Labour, diese neue Labour-Regierung, die britische Presse insgesamt, die wirklich sehr unfair behandelt hat, weil die eben nicht sich die Mühe machen hier, traditionell, aber jetzt ist es eben besonders schädlich, nicht die Mühe sich machen, mal zu gucken, was versucht Labour eigentlich alles jetzt anzugehen. Das sind natürlich keine Sachen, wo die von heute auf morgen ein Ergebnis präsentieren können, aber da gibt es so wenig Bereitschaft, weil eben die britische Presse so gewöhnt ist, eigentlich immer nur, ja, wer war gegen wen und so Klatschgeschichten zu verbreiten und eben selten wirklich mal in die Details reinguckt und eine Regierung wirklich anhand dessen, was sie versucht zu tun, beurteilt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Tories gar nicht mehr viel gemacht haben in den letzten Jahren und man eben dann nur noch wer gegen wen reportiert hat. Aber das ist eben jetzt, finde ich, sehr unangemessen und auch fürs gesamte Land nicht hilfreich, weil man kann denen vorwerfen, was man will, dieser Regierung, aber sie versuchen wirklich auf allen Ebenen diesen unendlichen Mess, ne, den die Tories da wirklich hinterlassen haben, zu reparieren. Und das, wie du gesagt hast, gerade ohne Geld. Und ich finde, dazu sollte man erstmal, finde ich, einen Schritt zurücktreten als Presse und sagen, lass uns erstmal angucken, was sie da überhaupt machen. Aber die Zeit wird es da mal irgendwie nicht gelassen. Das liegt natürlich auch daran, dass er selber so uncharismatisch ist und nicht wirklich so überzeugend sagen kann, hey, wir sind super und wir machen das schon, lasst uns mal in Ruhe. Es kommt bei ihm immer so ein bisschen verdruckst.
Ja.
Und das ist irgendwie nicht gut und ich finde, dadurch ist die Stimmung insgesamt im Land schlechter, als sie sein soll.
Ja. Ich fand den John Healey gestern fast so ein bisschen verzweifelt, als er da stand und sagte, ja, wir liefern jetzt, wir haben das angekündigt und hier kommt jetzt das Abkommen. Mhm. Also das zeigt so ein bisschen auch der Versuch, das noch in der Kommunikation rüberzubringen. Aber eigentlich ist es ja dann schon, wenn man es so stark unterstreichen muss als Politiker, ein bisschen traurig.
Ja, die sind sehr frustriert über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen
Genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich gern ansprechen würde. Da war ja auch von Boris Pistorius dann nochmal so ein deutliches Signal, wir unterstützen die Ukraine.
Mhm.
reden sich da zwei Mut zu, auch angesichts von Trump, oder ist das schon ernst zu nehmen, was da aufgestellt wird?
Ja, ich meine, das wurde gestern auch von den britischen Journalisten gefragt, was ist denn jetzt mit Taurus? Und da musste Pistorius, das war ihm natürlich total unangenehm, erklären, ja, das darf ich nicht sagen, warum wir das nicht tun, aber das tun wir weiterhin nicht. Da gibt es natürlich eine klar unterschiedliche Haltung von den Briten und den Deutschen. Also die Briten haben ja von Anfang an, und das muss man Boris Johnson lassen, ganz klar sich auf die Seite der Ukraine gestellt und haben auch gesagt, die Ukraine muss gewinnen und haben da einen ganz anderen Sound. Und das ist auch ja hier im Land, anders als in Deutschland, total unumstritten, dass man da auf der Seite der Ukraine steht und dass man auch eben will, dass die gewinnen und nicht irgendeinen vorzeitigen Frieden macht, der letzten Endes den Status quo, den Putin jetzt erreicht hat, festschreibt. Und da sind die beide natürlich auf unterschiedlichen Feldern unterwegs, wobei Pistorius selber natürlich da eine etwas andere Haltung hat als der Bundeskanzler in Deutschland. Also das merkte man auch, aber da hat man dann wirklich sehr wenig dazu gesagt. Insofern kann man immer nur, also ich persönlich, die ich ja denke, man sollte die Ukraine deutlicher und klarer unterstützen, als das im Moment in Deutschland manchmal klingt, kann man nur hoffen, dass die Briten da ein bisschen Einfluss auf die Deutschen haben. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja. Spannendes Thema, über das wir gesprochen haben hier in unserem Podcast. Wenn Sie uns schreiben möchten, wenn ihr uns schreiben möchtet, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, immer gerne podcast.london@ndr.de, podcast.london@ndr.de. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Vor britischen Gefängnissen gibt es derzeit schon mal freudige Szenen. Da knallen die Sektkorken, weil Häftlinge vorzeitig rauskommen. Und vor einigen Haftanstalten soll auch schon fröhlich der Name Keir Starmer gesungen worden sein, weil der Premierminister ja die Straftäter vorzeitig entlassen musste. Der fand das übrigens gar nicht witzig. Annette, gibt es da Grund zur Freude?
Bei wem? Also bei den Häftlingen ganz bestimmt. Ja, das ist eine ganz eigenartige Geschichte, weil das hat mit Keir Starmer eigentlich so viel gar nicht zu tun, sondern das ist ein Versagen, ein jahrelanges oder jahrzehntelanges Versagen der Tories, was er da geerbt hat. Also die haben eben diese britischen Gefängnisse in einen unfassbar katastrophalen Zustand versetzt und gleichzeitig aber eben auch, weil man eben so, ja, die wurden halt immer rechtspopulistischer und haben immer stärker gesagt, wir müssen die Leute bestrafen, anstatt eben den Fokus auf Rehabilitation zu setzen oder auf Reintegration zu setzen. Und die haben eben immer mehr Leute ins Gefängnis geschickt, schlicht und ergreifend. Die Gefängnisse gleichzeitig personell ausgeblutet, weil man diese Sparpolitik auch da angesetzt hat. Das heißt, die Gefängnisse sind überfüllt. Es gab jetzt zuletzt nur noch knapp 100 Plätze im gesamten Land bei einer Bevölkerung von knapp 70 Millionen. Das heißt, Starmer hatte gar keine andere Wahl, als das zu tun. Und Rishi Sunak hätte das viel eher machen müssen. Der hat sogar, da gibt es Briefe, die kennt man und die sind auch veröffentlicht worden vom Justizministerium vom letzten Jahr, wo die sagen, wenn du jetzt nicht sofort etwas machst und Leute rauslässt, dann rennen wir in eine Katastrophe. Also das hat mit Starmer eigentlich gar nichts zu tun. Der hat auch im Parlament gesagt, dass er das eine Riesensauerei findet, dass er das jetzt hier...
Aber er muss es lösen jetzt.
Er muss es jetzt lösen und das wird richtig, richtig schwer. Mhm. Weil das Problem ist, wie gesagt, die Gefängnisse sind in einem katastrophalen Zustand. Ratten, Kakerlaken, Gewalt, überhaupt kein Staff, überhaupt keine Wärter mehr. Die haben teilweise noch zwei Leute auf dem ganzen Wing, auf dem ganzen Flügel, was dazu führt, dass die Häftlinge zu zweit auf 8 Quadratmetern im Schnitt 23 Stunden am Tag eingesperrt sind. Mhm. Da wird man ja irre.
Ja.
Und das ist auch das Problem jetzt, wenn die jetzt einfach rauslassen.
Ja.
Und das haben wir eben in diesem Weltspiegelfilm, den ich für den letzten Sonntag gemacht hatte, auch versucht mal rauszufinden, was passiert denn eigentlich, wenn man dann eben...
Und ihr habt jemanden getroffen, ja, erzähl mal.
Ja, wir haben die dann, das war wirklich schwierig, weil natürlich, man kann sich ja nicht einfach vor die Knäste stellen und wenn die dann ihre Korken, Sektkorken hinter denen herrennen. Nee, wir haben das dann gefunden über Kollegen hier, die ich von früher kenne und ich habe auch schon öfter solche Gangstergeschichten gemacht. Dadurch sind wir dann nach Birmingham am Ende und sind da in eine Gegend geraten, wo die Häftlinge, die in Birmingham entlassen werden, eben vom Justizministerium erstmal oder von der Bewährungsbehörde erstmal jetzt zumindest Zimmer oder Wohnungen zugewiesen bekommen. Und das ist ja erstmal eine gute Sache, dachte ich mir so. Und dann kamen wir da an. Und das war halt so ein Haus. Erstmal gab es nichts. Es gab kein Geschirr, kein Besteck, kein gar nichts. Also das war einfach leer. Also offenbar hatte sich da keiner drum gekümmert, dass die da irgendwie auch irgendwas haben, womit sie dann mal kochen können. Also das war jetzt das Erste, was mir auffiel. Und dann saßen da eben zwei junge Männer, die völlig lost waren, die völlig verloren waren. Jack war der eine von denen.
Ja,
der war gerade rausgekommen am 25. September oder so, also ein paar Wochen, als ich ihn traf. Und ja, der erstmal war der irgendwie hypernervös, weil der entweder die Drogen, die er im Knast bekommen hat, jetzt nicht hatte oder weil er zu viel davon genommen hatte, das konnte ich nicht raus. Also die waren alle in einem Zustand da, wo man merkte, das kann nicht gut gehen. Also der zeigte mir dann seine Bewährungsauflagen und ich habe erstmal gefragt, warum bist du eigentlich nicht bei deiner Familie? Und dann sagt er, ja, das geht nicht, weil in meinen Bewährungsunterlagen steht, ich darf mit Kriminellen mich nicht treffen und in seiner Familie ist irgendwer auch mal im Knast gewesen. Mhm. Deswegen wurde ihm dieses Zimmer zugewiesen. Dann sagt er, aber guck dich mal hier um. Ich bin hier umgeben von Kriminellen. Ja. Also die haben ihn da in eine Gegend gesetzt, wo, also das ist die schlimmste Ecke von Birmingham, wo also Gangs sich regelmäßig jede Nacht Bürgerkriege liefern. Das heißt, die sitzen da in der Gegend voll mit Drogendealern, Gangstern, ohne irgendwas in dem Haus, womit sie mal was machen können. Ab und zu kommt ein Bewährungshelfer vorbei. Ansonsten sind die völlig auf sich gestellt. Und das war schon crazy zu sehen, weil das kann ja nicht gut gehen. Und wenn man sich anguckt, wie groß die Quoten sind von denen, die jetzt auch schon wieder zurück sind im Gefängnis, nachdem sie 2 Wochen draus waren, dann sieht man, dass es eben auch wirklich nicht gut geht. Und das ist alles wie man hier sagt, a big mess. Also das ist eben auch eine dieser vielen Baustellen, wo man, wenn man sich das konkret ansieht, versteht, das wird Jahre dauern, bis das die Regierung wieder sozusagen im Griff hat, weil man muss nicht nur erstmal die Gefängnisse überhaupt in einen besseren Zustand versetzen und da mehr Gefängniswärter hin tun, damit die Leute auch irgendeine Art von Möglichkeit haben, nicht da in ihren Zellen zu verrotten, 23, weil da wird man ja verrückt.
Ja.
Und klar nehmen die dann Drogen, was sollen die denn machen?
Da war so ein berührender O-Ton von einer der Wächterinnen, die sagte, ich bin froh, wenn die morgens noch leben, wenn die sich nicht das Leben genommen haben,
also
weil die Haftbedingungen so schrecklich sind.
Das ist wie in den schlimmsten amerikanischen Gefängnissen mittlerweile hier. Also es ist mit europäischen Verhältnissen nicht zu vergleichen. Und das eigentliche Problem, aber um das den Gedanken zuzumachen, das ist einfach, dass die einfach viel stärker auf Reintegration und Rehabilitation setzen müssen. Aber das kostet halt Geld. Also man muss die Gefängnisse erstmal sanieren, man muss wieder mehr Leute da reinpacken und man muss gucken, wie kann man denen auch was anbieten, dass die schon im Gefängnis was lernen, dass die auch, wenn sie rauskommen, einen Job kriegen und nicht wie dieser arme Jack da völlig ja, verloren irgendwo ein Zimmer mitten in Gangland Birmingham bekommen.
Ja. Ihr habt ja auch gedreht bei einem Unternehmer, der sich darum bemüht, ehemalige Straftäter, Häftlinge bei sich zu beschäftigen. Vielleicht erzählst du so ein bisschen.
Ja,
das, und,
also mal was
und,
Schönes erzählen.
Ja, genau. Ja, das, war das ein Hoffnungsschimmer?
Absolut. Also es gibt eben, das ist ja oft so, wenn der Staat ausfällt, das ist ja einfach hier so im Moment, dass es dann private Charities gibt, also Leute, also Firmen oder kleine Unternehmen, die privat mit privaten Geldern und Spenden dann eben das machen, was eigentlich der Staat machen sollte. Und da waren wir bei einer in Preston, die heißt, das heißt Recycling Lives, das ist ein Recyclinghof, der eben Ex-Knackis da anstellt und gleichzeitig auch die unterbringt, aber eben anders als da in Birmingham, wo ich das eben erlebt habe, anders als der britische Staat, die nicht irgendwo dumpt, sondern denen eben ein Haus, also Zimmer gibt mit ganz klaren Regeln. Da gibt es kein Alkohol, keine Drogen und wenn sie das tun, fliegen sie raus. Mhm. Und die haben jeweils auch Leute, die sich um die kümmern. Die haben Mental Health Support, also kriegen psychologische Hilfe, die kriegen Drogenberater an die Seite gestellt. Also die kriegen Hilfe da. Und das ist das, was eben, und das ist das Traurige gewesen, aber es war schön zu sehen, weil das wirklich funktioniert. Die haben eine Rückfallquote von 5% nur in diesem Projekt, während eben insgesamt in Großbritannien die Rückfallquote bei knapp unter 50% liegt. Das heißt, da sieht man, das geht. Ne? Auch dieser arme Jack, den ich da porträtiert habe im Weltspiegel, das ist jetzt kein böser Multimillionär, der wieder Verbrechen verüben will. Der wäre absolut reintegrierbar, würde ich mal sagen. Es geht, nur eben, das sind kleine Projekte. Ne? Alistair, der das Projekt führt da in Preston, dieses Recycling-Projekt, der sagte, wir können halt mit unserem Geld, was wir halt privat einwerben, maximal 300 bis 400 Leute pro Jahr behandeln oder beziehungsweise denen eben in die richtige, reale Welt zurückhelfen. Und wir reden hier insgesamt von 80.000.
Ja. Ja.
Also deswegen, das ist eine riesen Baustelle und das wird viele Jahre dauern, bis Keir Starmers Justizministerin das in den Griff kriegt. Die haben allerdings, muss man fairerweise sagen, die richtigen Ideen. Also die haben auch schon gesagt, wir müssen erstmal die Haftlängen senken. Also die werden hier auch viel, viel länger verurteilt als in Deutschland im Schnitt. Das heißt, die Urteile, die Haftstrafen sind viel länger, dadurch ist es eben auch so voll. Und eben auch also ein Drittel der Leute, die da in britischen Gefängnissen sitzen, hat der neue Justizminister gesagt, die gehören da überhaupt nicht hin. Das sind Mütter, die mal im Laden geklaut haben. Die kann man genauso gut mit einer elektronischen Fußfessel nach Hause schicken. Also das gucken die sich jetzt an und ich bin eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wenn wir da in 3, 4 Jahren nochmal drauf gucken, dass sich das definitiv gebessert hat.
Ja, so ein bisschen habe ich immer den Eindruck, es geht immer um Geld. Es geht darum, dass diese gesamten Anbieter rund um Bewährung, also die Unternehmen, die dann auch die Straftäter, die ehemaligen betreuen, dass das alles privatisiert worden ist.
Ja, das ist ein Problem.
Genau. Und es geht immer um diesen einen Punkt. Am Ende ja dann auch die Frage, muss man mehr Geld ausgeben und kann diese Regierung mehr Geld ausgeben?
Ja, das werden wir sehen, wenn wir dann das Budget, den Haushalt sehen. Die haben natürlich jetzt nicht viel mehr Geld im Moment. Das müssen wir abwarten, wie die das jetzt lösen wollen, ob die doch mehr Schulden nehmen. Aber das kann man nur mit mehr Geld lösen. Ne? Und aber das Problem ist eben auch, und das ist so auf so vielen Ebenen ein Problem in Großbritannien nach 14 Jahren Tories, dass alles privatisiert wurde. Also ich erzähle mal ein Beispiel nochmal kurz aus Birmingham. Dieser Jack, von dem wir schon gesprochen hatten, der hat dann mir erzählt, er ist bei der Polizei registriert, dass er eine Fußfessel hat, eine elektronische. Das heißt, wenn jetzt irgendwie er einbricht oder irgendwo was passiert, dann würden die das sehen und so weiter. Der hat aber keine bekommen. Der hat keine, weil die Firma, die die Fußfesseln anlegen soll, eine privatisierte Firma ist, die irgendwie nicht hinterherkommt. Das heißt, er hat keine Fußfessel, er ist aber registriert als einer mit Fußfessel und deswegen kann er eigentlich frei rumlaufen und machen, was er will und jeden überfallen. Er wird nie dafür in den Knast kommen, weil die Polizei ihn nie als Verdächtigen überhaupt sehen würde. Das sind so Absurditäten und eben auch in den Gefängnissen ist ganz viel privatisiert. Und das funktioniert halt nicht unbedingt besser, als wenn der Staat sich drum kümmert. Und das haben wir hier bei der Wasserwirtschaft, da haben wir öfter drüber geredet. Aber das ist eben auch in den Gefängnissen der Fall. Das heißt, ich denke, und das ist aber auch etwas, was Starmer will, also dass die einfach insgesamt so wichtige, essentielle Dinge wie eben nationale Gefängnisse, dass da eben der Staat wieder mehr einsteigen muss und sich mehr selber kümmern muss. Letzten Endes läuft es dann schon besser.
Spannend.
Ich habe das Gefühl, wir werden da bald wieder drüber sprechen, über dieses Thema, wenn wir vielleicht ein bisschen schon Veränderungen sehen können oder wie diese Geschichte sich eben auch weiterentwickelt. Ja. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Tschüss sagen Annette Dittert.
Und Christoph Preußel.
Bis bald.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.